Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein. Jahr für Jahr.
Willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und heute beschäftigen wir uns mit der Welt des Designs. Das Jahr 1924 hat am Bauhaus nämlich zwei besonders berühmte Entwürfe hervorgebracht, die zur Legende der Schule beigetragen haben. Die Bauhausleuchte von Wilhelm Wagenfeld und das Tee-Extrakännchen von Marianne Brandt. Eingeladen habe ich dafür zwei ExpertInnen, die sich mit Design auskennen. Nina Sieverding und Anton Rahlös. Zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Gesprächs waren sie das Chefredaktionsduo des Designmagazins Form, das inzwischen leider eingestellt wurde. Dafür haben die beiden jetzt die Online-Plattform The Thing gegründet. Wilhelm Wagenfeld gehörte in den 1950er Jahren zu den Gründern des Form-Magazins. Da hatte er es bereits zum renommierten Industriedesigner gebracht. 1924 war er noch Student. Und zwar in der Metallwerkstatt, genau wie Marianne Brandt. Die Metallwerkstatt war seit 1923 Laszlo Moholy-Nagys Gebiet sozusagen. Und der war ja ganz versessen auf neue Materialien auch, hat experimentieren lassen, damit Glas und Plexiglas, obwohl das ja eigentlich gar nicht zur Metallwerkstatt passt. Und tatsächlich gab es aber in der Metallwerkstatt so einen richtigen Produktivbetrieb tatsächlich erst 1924. Also mich hat das auch selbst nochmal überrascht, wie lange das eigentlich gedauert hat, bis das mal so richtig anlief. Das hat man irgendwie auch nicht so im Schirm. Und es war eine ganz kleine Werkstatt, nur 10 Arbeitsplätze. Und seit 1923 haben sie sich ganz konkret auch mit dem Thema Lampe befasst. Vielleicht fangen wir einfach mal zur Abwechslung mit dem Mann an, mit Wilhelm Wagenfeld, weil das ja so gut zu euch passt. Und Nina ja da viel mehr drüber weiß als ich, glaube ich, über Wilhelm Wagenfeld. Ich habe gelesen, der hatte eigentlich so ein bisschen gemischtes Verhältnis zum Bauhaus. Also der war nicht nur, Moment, ich habe irgendwo ein geiles Zitat. Ein innerer Zwiespalt band mich an das Bauhaus anhaltender als andere vielleicht ein festes Bekenntnis. Der ist ja dann auch nicht mitgegangen nach Dessau. Aber vielleicht, Nina, kannst du mir mal erzählen, was hat denn der so nach dem Bauhaus noch gemacht, außer eure Zeitschrift gegründet?
Oha! Nee, er hat Karriere gemacht, auf jeden Fall. Richtig fette westdeutsche Industriedesign-Karriere. Und er hat für alle größeren, vor allem so glasverarbeitenden Betriebe, dann Entwürfe geliefert. Und das ist ja auch das Interessante an Form eigentlich. Das sind halt vier ältere Herren, sage ich mal. Die haben halt, ich will nicht sagen ihre besten Jahre, aber ne, die haben schon, glaube ich, alles gesehen, was man an Erfolg sehen kann im Leben teilweise. Sind schon richtig etabliert und dann setzen die sich nochmal hin und gründen dieses Magazin. Mhm. In einem sehr.
Und woher kommt das nicht immer irgendwann im Alter, dass man dann so, also ich habe mich ja irgendwie letztens mit irgendjemandem drüber enthalten, hast du so ein gewisses Alter und du hast sozusagen diese konventionelle Karriere gemacht und dann kommt die Zeit für die Reflexion. Und dann macht man ein Buch zum Beispiel, klassischerweise. Und da wurde dann die Form gegründet.
Ich hole mal kurz die Form mit den Stücken aus dem Wagenfeld-Archiv. Mhm. Dann können wir so durchblättern.
Gerne. Ich glaube, die Krise, ja.
Die Krise?
Die Krisenausgabe. Denken ja immer nur in so Magazintiteln hier.
Mhm. Genau. Das ist aber cool. Ihr habt echt immer geile Themen.
Ja, das ist auch. Jetzt arbeiten wir gerade an der Schönheit.
Das klingt auch spannend. Ja. Ist das die International Issue?
Nee, die International, die fasst diesen 35 Artikel aus den letzten 3 Jahren, die besten sozusagen, und die dann übersetzt.
Mhm, cool. Ja. Ah ja, und Schönheit steht noch an.
Ja, genau. Das ist die 300. Ausgabe.
Oh, wow.
Ja.
Mitte.
Ah ja, das sind wirklich wunderschöne Glasarbeiten.
Ja, und was ich da auch gelernt
habe. Das Ding ist auch so geil.
Es fängt natürlich an, also auch den Artikel, den wir dann gebracht haben, im Wagenfeld-Archiv, der fängt natürlich auch mit der Leuchte an. manchmal mache ich das auch, wenn mich jemand fragt, so, was machst du denn? Sage ich, Formen, ja, können viele Leute nichts mit anfangen, die nicht in der Branche sind. Und dann sage ich immer, ja, aber einer unserer Gründer ist der mit der Lampe. Und dann zeichne ich die so auf und die kann man ja auch wirklich wie so eine Kinderzeichnung in die Luft zeichnen, weil die so eine prägnante Form hat. Und dann geht es weiter mit einem Senftopf.
Der so schön ist auch, finde ich.
So toll, weil er uns wurde damals auch erzählt, dass der gut erhalten ist an ganz vielen Köchen, weil die Hausfrauen den weiter benutzt haben, weil der so einen Löffel hatte, mit dem man wirklich alles rauskriegen konnte aus dem Topf.
Also nein, man muss aber ehrlicherweise sagen, der hat eine Form, für die du eigentlich dann den perfekten Löffel auch noch zusätzlich entwerfen musst. Also man könnte auch sagen, es ist ein doppelt ein bisschen absurdes Design. Weil wenn er sich sozusagen eine klassische Form gehalten hätte, mit senkrechten Wänden zum Beispiel und ohne so Hinterschnitte, dann hätte man auch wiederum keinen neuen Löffel dafür gebraucht. Aber so hat er eine besondere Form und den Löffel entworfen.
Eine wunderschön runde Form. Aber das heißt, in diesen Gläsern wurde Senf verkauft, oder
ja,
wie?
Das war der Senftopf, in dem Senf verkauft wurde. Also so, wie wir das ja heute immer noch haben. Teilweise, ich glaube, jetzt kam raus, dass ich glaube, eine der Senfverarbeitenden Unternehmen möchte jetzt diese wiederverwertbaren Gläser wirklich abschaffen. Aber ich bin damit ja auch noch aufgewachsen, dass man als Kind aus diesen Senfgläsern noch trinkt.
Ja, total. Oder in der WG ist das doch ganz normal. Ja. Wobei, ich finde, das ist ja designmäßig ja eigentlich brillant, dass so ein totaler Alltagsgegenstand, den jeder andere wegschmeißen würde, dass man das hinkriegt, den so zu machen, dass man ihn behält. Gibt's ja manchmal oft auch irgendwie so alte Metalldosen für Kekse, so Leibniz-Keksdosen oder so, die gesammelt werden, weil das einfach, aber gut, das liegt vielleicht auch am Retro-Coolen dann.
Ja, und da schlägt einfach der Massenpreis dann am Ende, macht das alles platt, glaube ich. Da gewinnt halt trotzdem jedes Plastikspritzgussteil inzwischen gegen diesen Effekt sozusagen.
Ja, das stimmt. Ja, aber gut, die Plastikwelt, wer weiß, wie lange die sich noch hält, oder?
Ja.
Nina strahlt.
Ja, ich muss dran denken, dass in Frankreich, also ich habe mal in Frankreich gelebt für weniger als ein Jahr, aber da kommen die Käse ja auch ganz oft in diesen, was ist das, so Steingut. So rote Steingutschälchen und die werden wiederverwendet, stehen überall als Aschenbecher rum oder so in der Küche. Und das ist so ein typisches französisches Produkt für mich, zum Beispiel so ein Alltagsdesignprodukt.
Wenn man jetzt hier so in den Wagenfeldobjekten blättert, finde ich, wirkt das gar nicht unbedingt so metallern alles, ne?
Nee, das wirklich nicht.
Weil er sich dann irgendwie komplett auf Glas eingeschossen hat, ne? Also auch dadurch, dass er, glaube ich, sehr viel gemacht hat hier für Jenaer Glas und dann nach Trennung Deutschlands hier für VLG, glaube ich. Oder den Nachfolger davon. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Die sind jetzt auch hier alle noch vorm Krieg, diese Entwürfe. Aber ich glaube, er war dann einfach der Glas-Wilhelm-Gestalt.
Und die, aber die, erinnerst du dich an die Schreibmaschine?
Ja.
Die Fabian rezensiert hat von einer unserer Kolumnisten. Und das war ja auch ein Wagenfeld-Entwurf. Von wann die nochmal war? Ich weiß gerade auch nicht mehr. Müsste man nochmal nachschauen. Aber das war ja noch so ein klassisches gusseisernes Metallobjekt, aber auch sehr unwagenfeldig eigentlich. Und auch ein bisschen fast ein anonymes Design von ihm, das man gar nicht so kennt. Also es ist keins dieser ikonischen Entwurfsobjekte.
Aber in Wahrheit, also die Entwicklung macht er ja schon ein bisschen mit bei der berühmten Bauhauslampe. Wenn wir nochmal auf die eingehen, Nina hat es schon so schön gesagt. Also das finde ich echt toll, das werde ich dir klauen, Nina, in Zukunft, dass es wie eine Kinderzeichnung ist. Also wirklich eine super prägnante Form. Für solche prägnanten geometrischen Formen in Glas und Metall ist das Bauhaus heute legendär. Doch wir wissen, dass nicht alle Entwürfe des Bauhauses so aussahen. Und es war ein langer Weg, bis es zu dem berühmten Design kam. Schon im 19. Jahrhundert gab es Lampen in ähnlichen Formen. Um 1900 waren abgerundete Glaslampenschirme mit Metallfuß sogar besonders angesagt. Außerdem gab es eine Vorversion, eine allererste Fassung sozusagen, mit der Wagenfeld gar nichts zu tun hatte. Karl Jakob Jucker hatte bereits eine Lampe mit Glasschaft und Glasfuß am Bauhaus entworfen, bevor Wagenfeld in die Metallwerkstatt eintrat. Eigentlich gebührt also Wagenfeld nur der Ruhm für die Version in Metall. Für die Version in Glas muss er sich das Urheberrecht mit Jucker teilen. Kennt ihr diese Vorfassung? Die habe ich nämlich hier. Wenn du mir nochmals Buch rübergibst.
Ich habe was im Kopf, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das Richtige im Kopf habe.
Hier, so sieht die aus.
Ah.
Mag es einer von euch nochmal beschreiben? So, vielleicht aus dem Stand gar nicht so einfach.
Nee.
Sie also, sieht unten, finde ich, aus wie die Wagenfeldleuchte auch so ein bisschen. Also ein runder Schaft aus Glas. Ist das Glas oder ist das so Metall?
Das ist Metall. Nee, das ist Glas.
Und dann unten der Fuß ist wahrscheinlich eine Metallplatte, eine Runde.
Genau.
Und dann oben drauf ist eine Kugel, die aber nur so zu, ich würde sagen, so 5/7 bespannt ist. Oder ist das, das ist dann ein Stoff sogar, oder wie?
Sieht ein bisschen so aus. Vor allen Dingen ist es oben nicht ganz rund. Also es gibt noch so, wie kann man das beschreiben? Boah, ist schon schwierig. Grate vielleicht.
Ja, so ein bisschen wie man das bei Omas Lampenschirm kennt. Ja, wahrscheinlich durch diese,
Untergestell.
Genau, durch diese Bespannung von Stoff auf einem Metallgestell, würde ich auch sagen.
Ja, eben, aber was Wagenfeld dann macht, ist natürlich schon noch prägnanter, dass er das, also statt dem Oma-Lampenschirm gibt es dann plötzlich diese wunderschöne, was ist es, eine Dreiviertelkugel oder ist es noch eine halbe Kugel?
Es ist schon mehr, weil es schließt sich ja schon wieder der Radius, oder?
Mhm. Würde ich auch sagen. Ja.
Wenn es überhaupt eine Kugel ist. Es könnte auch so ein bisschen
ovalig sein. Mhm. Ich glaube schon, dass es eine echte Kugel ist, weil das war ja doch auch in der Zeit.
Ansatz.
Ja, genau. Nach dem vielen Detail und so.
Ja, stimmt.
Und dann gibt es noch so, also man macht die Lampe an so einem kleinen Kügelchen, das an der Kette hängt, wie man es auch von diesen alten Lampen aus dem 19. Jahrhundert kennt. Und er macht also diese erste Fassung und dann macht er eine zweite, wo der Schaft aus Glas ist. Und die ist fast noch berühmter, oder?
Ich kenne die auch, würde auch. Also wenn ich dran denke, dann sehe ich die mit Glas vor mir.
Mhm. Und das ist ja eigentlich auch total ungewöhnlich, dass man da Glas nimmt, weil das ja, wie soll ich sagen, ein tragendes Element ist. Und in der Zeit, also Glas ist ja zerbrechlich und dass ausgerechnet der tragende Teil dann aus Glas ist. Aber ich habe gelesen, dass die damals das Glas gar nicht so als zerbrechlich empfunden haben, sondern eher, da hatte ich auch noch ein schönes Zitat. Der Glaube machte das Glas härter, als es Kraft seiner Konsistenz war. Also die fanden das irgendwie so aufregend, dass es da diesen festen Stoff gibt, der ja, wenn man ihn anfasst, so fest ist wie Metall sozusagen und auch so kühl und so und dann noch durchsichtig. Und die haben wohl, also ich kann das nur hier zitieren, an die Zerbrechlichkeit dann gar nicht so mitgedacht, sondern eher an dieses völlig neue Material.
Mhm. Passte aber auch zu seinen Folgearbeiten dann ein bisschen. Diese Jenaer Glasobjekte, die sind ja auch für ihre Robustheit, finde ich, sehr bekannt. Nur die Teekanne, die ist ja wirklich so ein Hauch von nichts, dieses eine Teeset von ihm, was Nina auch zu Hause hat.
Mhm. Seitdem ich dann gehört habe, nämlich an dem Tag, dass sie nicht mehr produziert wird von Jenaer Glas. Wir haben sie nämlich mittlerweile aus dem Sortiment genommen.
Das ist dann schon fast wie so eine Ode an die Dünnwandigkeit.
Ja.
Gar nicht dünnwandig oder besser dünnhäutig war eine der bekanntesten Bauhäuslerinnen. Marianne Brandt, die sich am Anfang eine ziemlich sexistische Behandlung gefallen lassen musste. Bekanntlich waren die meisten Frauen in der Textilwerkstatt vertreten, wo sie auch am liebsten gesehen wurden, beim ach so weiblichen Weben. In der Metallwerkstatt war Marianne Brandt zwar nicht die erste Frau, aber als sie im April 1924 eintrat, war sie die einzige. Und Marianne Brandt, das ist ja eine recht berühmte Geschichte, dass diese in der Metallwerkstatt nicht so einfach hatte. Kennt ihr diese Geschichten?
Also so ein bisschen, weil ja schon eher davon ausgegangen wurde, dass die Frauen alle automatisch in die Webwerkstatt gehen. Und ich glaube, sie war die Einzige, die sich durchgesetzt hat gegen diese Männerbünde in der Metallwerkstatt.
Mhm. Ja, genau. Keine Experimente, schreibt Gropius dann nach ein paar Jahren Bauhaus und meint damit, lasst jetzt die Frauen nicht da überall hin, weil seine ständige Angst war eben immer, dass die Leute denken könnten, der macht jetzt da hier so Handarbeitskram in seiner Schule und das ist so Kunsthandwerks, klein Kinkerlitzchen und er wollte doch den großen Wurf und so. Und das ist natürlich furchtbar ambivalent. Also war das Bauhaus sexistisch? Ja, sicherlich. War es sexistischer als andere Institutionen in der Zeit? Sicherlich nicht wiederum. Und Marianne Brandt ist dann, also Moholy hat ihr das vorgeschlagen, dass sie in die Metallwerkstatt geht. Ich muss aber kurz noch die Vorgeschichte erzählen, weil ich das so hinreißend finde. Die war eigentlich Malerin. Übrigens hieß die ursprünglich Marianne Liebe. Ist das echt? Nicht süß? Ja. Dann hat sie einen norwegischen Maler geheiratet, Erik Brandt. Und die war vorher schon in Weimar, also schon bevor es das Bauhaus gab, glaube ich sogar. Moment, ich muss kurz gucken. Ja, genau. 1917 hatte sie schon Atelier in Weimar und war eben eigentlich Malerin. Und dann war die fette Ausstellung 1923 vom Bauhaus und dann war die so angetan und wollte unbedingt dahin, hat dann alle ihre Bilder verbrannt, weil die dann das nicht mehr wollte. Die wollte dann auch alle Künste verbrannt. Zusammen verbrannt.
Das ist
halt
schon mal eine radikale Geste.
Oder? Auf jeden Fall. Also da, ich finde, das macht einem schon einen Eindruck von dieser Frau so ein bisschen.
Absolut, wirklich.
Sie fängt dann am Bauhaus an, schafft es durch einen Vorkurs. Also weil das war ja die Sache, nicht jeder hat es geschafft durch einen Vorkurs. Danach hat nochmal eine Kommission entschieden, so viel zum Leben der Studierenden am Bauhaus, ob das jetzt auch wirklich gut genug ist. Und Moholy hat sie dann für die Metallwerkstatt vorgeschlagen, weil sie sagt, sie hätte keinen Bock auf die Weberei und die Tischlerei. Moment, habe ich da nicht auch ein Zitat? Die Arbeit in der Tischlerei, die ich im Grunde sehr gerne aufgenommen hätte, war zu schwer für ihre Kräfte. Also schien ihr zu schwer für ihre Kräfte. Und das riecht für mich schon nach, das hat ihr doch jemand eingeredet, oder? Weil ich kann mir nicht vorstellen, also ist Tischlerei körperlich so viel anstrengender als Metallwerkstatt, first of all?
Das glaube ich auf keinen Fall.
Oder?
Ja, kommt drauf an, wie groß die Stücke sind, die man macht.
Ja, aber
macht,
das geht
ne?
doch auch für Metall. Wenn du ja, da so eine Stahlplatte rumtragen musst, schaffst du auch nicht alleine. Ja. Erstens so oder so nicht. Und das ist, ich finde auch, das klingt immer wie dieser Reflex, irgendwie dann so Sachen auf so Körperlichkeiten zu schieben, obwohl sie eigentlich nur so strukturelle.
Eben. Also wir wissen, dass das alles nicht wahr ist. Ja. Und im Übrigen war das schon in der verdammten Steinzeit nicht wahr. Das eben. Wissen wir heute auch, dass da Frauen genauso gejagt haben wie die Männer.
Und wenn man wollen würde, findet man halt Lösungen dafür. Wenn sie jetzt ein winziger Mensch gewesen wäre zum Beispiel und man will sie da aber wirklich haben, weil sie irgendwie die tollen Entwürfe bringt oder sowas, dann kann man dafür Lösungen finden.
Ja, das glaube ich auch. Aber wie sie das so seltsam internalisiert hat auch. Also das beschäftigt mich sehr mit den Frauen dieser Zeit. Aber ich kann ja nochmal vorlesen, das Zitat, was sie selbst sagt über die Metallwerkstatt. Zuerst wurde ich nicht freudig aufgenommen. Eine Frau gehört nicht in die Metallwerkstatt, war die Meinung. Man gestand mir das später ein und hat dieser Meinung Ausdruck zu verleihen gewusst, indem er mir vorwiegend langweilig mühsame Arbeit auftrug. Wie viele kleine Halbkugeln in spröden Neusilber habe ich mit größter Ausdauer in der Anke geschlagen und gedacht, das müsse so sein und aller Anfang ist schwer. Später haben wir uns dann prächtig arrangiert und gut aufeinander eingestellt.
Das ist schon echt schrecklich,
oder? Also dieses aller Anfang ist schwer, so nach dem Motto, naja, das muss halt jetzt so sein. Aber wie sie es danach so abtut, in einem Satz, ja, später haben wir uns dann arrangiert und es war ganz schnuckelig. Und da frage ich mich immer, war das dann wirklich so? Und wenn ja, ab wann? Also wie viele von diesen verdammten Kugeln musste sie denn denken, bis die gesagt haben...
Du darfst also, jetzt mal was Ernsthaftes machen, oder so?
Ja, das wird jetzt natürlich auch ein Gender-Thema sein, aber... Habt ihr auch Freundinnen, die eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben und die das auch erzählen, dass man halt erstmal in der Ausbildung kommt drauf
kommt
an.
Meine Klassenherkunft
es kommt
aus,
halt,
nein.
Es kommt halt an, wie deine Meisterin halt tickt, so, ne? Aber ich habe auch Freundinnen, die halt erstmal so abgestellt wurden für Dulli-Aufgaben und zwar ein Jahr lang, so, ne? Ja. Und dann musst du dich halt in diesem teilweise immer noch super hierarchischen System, ne? Das heißt ja schon Meister, Geselle, hocharbeiten und ich glaube schon, dass es halt in vielen Werkstätten ist es einfach Teil immer noch des Arbeitsethos. Du fängst halt an als der Dulli.
Genau, aber das gilt ja für Männer und Frauen erstmal in Anführungszeichen gleich. Aber wahrscheinlich müssen Frauen dann nochmal länger durch den Schlamm kriechen. Ja. Und
was erzählen da deine Freundinnen, die Handwerkssache durchhaben? Hatten die das Gefühl, dass das für alle gleich ist? Ja, oder?
Manche, also das kommt immer so drauf an. Manchmal haben die dann auch gewechselt, wenn es zu hart und wenn sie einfach gemerkt haben, ich lerne hier nichts in diesem Betrieb. Ich bin halt wie so ein besserer Praktikant halt auf diese eine Aufgabe abgestellt und ich werde in diesem Betrieb einfach nicht mehr lernen, als, weiß nicht, den Sack von rechts nach links zu tragen. Und bei anderen, die hatten halt dann bessere Ausbildung, wo die halt wirklich weit gefächert ausgebildet wurden.
Ist übrigens eingefallen, das stimmt gar nicht bei mir. Meine Mutter hat nämlich eine Steinmetzausbildung gemacht.
Aha.
Und zwar, ich weiß nicht, ob eine der ersten in Hessen oder sowas. Jedenfalls kam die Bild-Zeitung sogar und hat darüber berichtet.
Wirklich? Hör mir auf.
Ich habe irgendwo diesen Artikel, oder sie hat mir das mal, glaube ich, gezeigt oder so. Aber das war... Es kommt dann halt total drauf an, mit wem du da so zusammenkommst, aus welchem Kontext du selbst natürlich auch kommst. Also meine Oma war halt eine sehr emanzipierte Frau, trotzdem hätte die, glaube ich, auch nie jetzt so von sich sofort behauptet, sie sei Feministin oder sowas. Und da gehörte einfach noch eine andere Idee dahinter, was das auch ist und wie das auch schon abgewertet war per se so. Und dann, glaube ich, aber war ihr damaliger Ausbilder, mit dem war sie, glaube ich, auch irgendwann mal so zusammen. Also das, glaube ich, deswegen war das Setting da jetzt nicht total schlimm, aber es war bestimmt anders als für Männer in der Zeit, ganz sicher. Also mal abgesehen davon, wenn du die einzige Frau da schon bist in diesem ganzen Haufen so. Ja, aber müsste ich sie nochmal befragen, wie das genau für sie war.
Ja, unbedingt. Vor allen Dingen, da war ja offensichtlich das dann kein Thema, dass sie in Anführungszeichen körperlich zu schwach für den Job, also weil bei Steinmetz.
Ja.
Aber cool, das ist eine coole Geschichte. Aber mit der Bild-Zeitung, auf das komme ich immer noch nicht ganz klar, wann war denn das?
Ja, das ist noch nicht so lange her. Also meine so Mutter ist jetzt 65 und macht meine Ausbildung mit so 16 oder sowas, ne? Also vor 40 Jahren in den 80ern.
Mhm. Ja, Alter. Ja. Das ist hart.
Ja, das ist schon krass.
Hast du die Bild-Zeitung noch?
Ich frage meine Mutter, ja. Ich frage, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich dieses Bild her habe. Ich habe es irgendwo gesehen. Es muss sie, glaube ich, in irgendeiner Schachtel oder so haben. Ich frage sie mal, vielleicht kann man das sogar für irgendeinen Instagram-Kanal
aufgreifen. Ja, sehr gern, wenn wir hier schon über das sprechen, voll gern. Ja. Naja, aber trotzdem schafft es Marianne Brandt, ein paar Monate nach dem Vorkurs, also ähnlich wie der Wagenfeld, ein Design zu machen, das fürs Bauhaus prägend ist. Nicht, weil man es kaufen kann, aber es ist irgendwie zu einer Ikone dieser Bauhaus-Designgeschichte geworden, das Tee-Extrakt-Kännchen. Also da haben wir jetzt auch wieder die Geschichte, es ist wieder eine Halbkugel, es sind nur geometrische Formen, die sitzt auf kleinen Dreiecken und alles ist wirklich geometrisch und auch wieder per Hand. Und das ist jetzt eben der Punkt, das hat mich so fasziniert. Jetzt hat die arme Frau, wurde ewig gequält mit Kugeln dengeln und jetzt macht die ein Design mit dieser Kugel. Das finde ich so inspirierend auf eine Art. Also so, ich stelle mir das immer so romantisch vor, dass sie sich gedacht hat, so jetzt erst recht, ich kann so gut Halbkugeln dengeln. Now watch me. Und dann kommt sie mit diesem Design um die Ecke. So will ich es mir immer gern vorstellen.
Ich muss auch an die Marianne Brandt Leuchte denken. Das ist ja auch so, ne? Das ist ja so eine, auch eine Kugel. Nicht die Hälfte, aber, ne, da haben wir auch wieder, ist es eine, aber oben ist es ja fast wie so abgeschnitten. Mhm. Der Teil ist aus Metall und der Rest ist aus
Die hat
Glas.
Bestimmt in so, ihre Träume waren so MC Escher Kugelwelten.
Stelle ich mir auch so vor. Aber die hat das eben total embraced. Es gibt ja auch etliche Fotos von ihr, wo sie so in Metallkugeln rein fotografiert. Da gibt's ganz, diese ganz berühmten Fotos.
Ja, ja, aber war das nicht eh auch so ein Bauhausthema? Die fanden Kugeln einfach spannend, ne?
Ja, ja, klar, klar. Ich meine, die Kugel ist auch spannend. Und da muss man sich eben vor Augen halten, das per Hand zu machen, so eine Kugel. Verdammt. Also, 2019, als das Jubiläumsjahr vom Bauhaus war, gab es ja in Berlin eine große Ausstellung vom Bauhausarchiv und da haben wir es geschafft, 7 Stück von diesen Kännchen zusammenzutragen. Und 6 davon waren handwerklich gefertigt und eine war maschinell. Und ich habe da sehr, sehr viele Museumsführungen gemacht und dann die Leute mir gefragt, naja, was denken Sie, raten Sie doch mal, welche ist jetzt die maschinelle? Also ein einziger hat es erraten, aber der war irgendwie vom Fach, so was weiß ich, Metallgewerkschaft, sonst was. Aber das kann man nicht sehen. Und das ist so faszinierend, sich das vorzustellen, wie gut man als Mensch sein muss, dass man es von einer industriellen Maschine kaum unterscheiden kann. Sie hat wahrscheinlich aus der Not dann wirklich die Tugend gemacht, weil sie so gut in dem dann war. Das kleine Kännchen aus geometrischen Formen ging nie in die Serienproduktion. Wie die Lampe von Wagenfeld blieb sie damals ein Luxusgegenstand, zu teuer für die breite Masse. Allein die Materialien Silber und Ebenholz, die Marianne Brandt verwendete, waren teuer. Dazu kam die handwerkliche Fertigung. Bis heute wird das Bauhaus dafür scharf kritisiert, dass sie den Anspruch hatten, Prototypen für die industrielle Produktion zu schaffen und dann doch nur teure Handwerksobjekte liefern konnten. Zeugt das Tee-Extra-Kännchen vom Scheitern des Bauhausgedankens?
Also würde man sagen, die war sozusagen auch nie ein kommerzieller Erfolg.
Die wollten dahin, aber es ist nie so weit gekommen.
Ja. aber man könnte ja fragen, allein, dass sie in Erinnerung bleibt und so diskutabel auch bleibt, ist doch auch eine Form von Erfolg.
Ja, ich sehe das sowieso ganz anders, weil ich glaube, die Faszination liegt ja eben darin, dass man per Hand was macht, was für die Maschine mühelos, like this, kein Problem. Und selbst muss man durch so eine Mobbinghölle, dass man so gut wird wie die Maschine. Also für mich liegt eher daran die Faszination, dass man das dann überhaupt noch versucht. Man könnte ja auch sagen, ich zeichne das jetzt auf und dann gebe ich es irgendwem und der produziert es mir mit der Maschine. Aber das war eben nicht der Bauhaus-Spirit. Also ich finde, das hat schon viel Faszinierendes, dass die das erstmal mit ihren Händen und wie Wagenfeld beschreibt, mit schrottigen Maschinen schaffen mussten. Also da kommen dann irgendwie so der Mangel und die Ideologie ganz schnuckelig zusammen. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sag, das TX-Trakentchen ist auch deshalb nie in Serienproduktion gegangen, weil what the fuck ist eigentlich ein TX-Trakentchen? Dafür haben ja die wenigsten Leute überhaupt eine Verwendung. Und das ist aber auch wieder so ein bisschen Alltag am Bauhaus. Kandinsky, der ja Russe war, hat die Teezeremonie mitgebracht mit dem Samovar, also wo man sich nur heißes Wasser in so konzentrierten Tee eben, also man kann sich das dann selbst so verdünnen. Und dann steht oben drauf das Kännchen mit dem Extrakt und jeder kann dann mit dem heißen Wasser sich seinen Tee zusammenmixen. Und weil das halt am Bauhaus so ein sozusagen Alltagsgegenstand war und natürlich befasst man sich ja erst mit den Dingen, die man selbst irgendwie benutzt oder gern benutzt, oft benutzt. Und also wir wissen es alle, das hat sich nicht durchgesetzt, die russische Teezeremonie bei uns. Und dann verliert natürlich das Objekt auch irgendwie seine Funktion, oder?
Toll, das wusste ich noch gar nicht.
Für den einen ist ein Tee-Extrakt-Kännchen ein exotisches Objekt, für die andere ein Alltagsgegenstand. Marianne Brandt blieb bis 1930 und gehört heute zu den Protagonistinnen des Bauhauses. Dass das Design einer Frau später zur Ikone werden würde, hätten sich 1924 sicher viele Männer nicht gedacht. Andere Designerinnen warten bis heute auf den wohlverdienten Ruhm. Oder erhalten ihn niemals.
Wahrscheinlich sind ganz viele Sachen von Frauen gestaltet, aber wir wissen das nicht, weil das Gebrauchsgegenstände sind, die anonym gestaltet sind oder Poster oder so, die dann schnell wieder vergessen wurden oder so.
Ja, weil die Frauen die Aufgabe ernst genommen haben und nicht hier ihr Genie-Dings raushängen lassen, oder?
Das ist doch schon ein bisschen. Das so, ja, voll. Wie ist denn eigentlich die Karriere von Marianne Brandt weitergelaufen?
Wollte ich gerade sagen, schlecht. Also für die meisten Frauen am Bauhaus lief das extrem schlecht, weil es kamen halt dann die Nazis. Mhm. Und dann war es halt vorbei. Als Frau arbeiten war ja für die Männer schon schwer genug und die waren ja dann doppelt stigmatisiert. Also Marianne Brandt hat es zwar irgendwann nochmal geschafft zur stellvertretenden Werkstattleiterin am Bauhaus, aber danach sah es schlecht aus.
Können wir jetzt vielleicht auch noch mal ein, zwei Bücher empfehlen, weil Anton und ich, das kommt sehr, sehr selten vor, dass Anton und ich ein Buch parallel lesen, aber letzten Sommer haben wir das getan, nämlich das Buch Gefangen in der Titutalitätsmaschine, das den Lebensweg von dem Bauhäusler Franz Ehrlich aufzeichnet.
Bauhäusler Fragezeichen,
weil er hat sich auch sein Bauhausdiplom wahrscheinlich eher ergaunert.
Nein,
es existiert nicht.
Der Zettel existiert ja, sozusagen.
Aber er hat häufig behauptet, dass er eins hätte. Also jemand, der sich auch so durchmanövert hat, teilweise für die SS dann gearbeitet hat.
In Gefangenschaft war er dabei auch.
Und dann aber für das nächste Regime, nämlich für die DDR danach gearbeitet hat. Und es gibt jetzt wohl auch eine Neuerscheinung aus dem Katmos Verlag, Keine Kompromisse, zu Wilhelm Wagenfeld im National.
Auch ein Fragezeichen, oder?
Ja, keine Kompromisse, Fragezeichen. Wilhelm Wagenfeld im Nationalsozialismus. Ich habe es allerdings noch nicht gelesen. Ich bin aber sehr gespannt. Es liegt bei mir auf dem Nachttisch und mal sehen, was wir danach
erfahren
werden.
Wundervolle Bridge, Nina. Ich bin ganz fertig, weil ich wollte es noch ansprechen. Zum Alltag am Bauhaus gehören auch politische Angriffe von rechts. Und zwar nicht wenige, praktisch von Anfang an. Von 1919 an, da gab es schon die ersten eher rechtskonservativen Angriffe und dann steigert sich das immer mehr. Und 1924 ist auch das Jahr, in dem in Thüringen eine rechtskonservative Regierung wieder an die Macht kommt und sofort dem Bauhaus den Hahn zudreht. Langsam das Bauhaus erdrosselt. Also sie wollen das nicht offiziell schließen, weil das wäre ein Politikum schon im ganzen Land gewesen, weil das Bauhaus halt, wie gesagt, schon ein bunter Hund. und die Presse hätte auf sowas nur gewartet. Aber sie haben es total perfide gemacht. Sie haben einerseits Gropius den Vertrag gekündigt und andererseits das Budget von der Schule um die Hälfte runtergekürzt. Und Gropius, der ja streitbar war, hat dann mit den Meistern zusammen was wirklich Crazyes gemacht. Nämlich die haben dann von sich aus gesagt, wir kündigen jetzt den Vertrag. In der Hoffnung, dass das so eine große Welle macht, dass dann was passiert. Also die haben echt gekämpft. Gropius wollte dann verhandeln, dachte sich, okay, wenn wir eine GmbH gründen, wenn wir uns selbst tragen können finanziell, dann müssen die uns ja lassen. Aber das war ja nur ein vorgeschobener Grund. Also hat das natürlich nicht funktioniert. Die GmbH wurde dann noch später gegründet, aber hat es auch nicht so gebracht, wie Gropius sich das vorgestellt hat. Er hat dann sogar einen Freundeskreis fürs Bauhaus gegründet, wo auch Albert Einstein dabei war, um so große Fürsprecher zu haben. Aber die rechten Kräfte waren stärker. Und wissen wir ja, dass das wirklich das Bauhaus verfolgt hat. In Dessau kommt es wieder und dann der große Nazi-Flash 1933. Und da gibt es so eine arge Geschichte von Wagenfeld. Kennt ihr die Geschichte von Wagenfeld und dem Attentat?
Ich glaube nicht.
Wagenfeld schreibt nämlich an Gropius noch zu Lebzeiten. Und so einen Brief habe ich gelesen. Und da erzählt er, also nach dem Krieg, das ganze Elend, das wir erlebt haben durch die Nazis. Und damals in Weimar, 1924 oder 25, gab es wohl so einen fetten Nazi-Aufmarsch. Also da war Hitler und Ludendorff und so. Und Wagenfeld hat dann mit Ludwig Hirschfeld zusammen ein Attentat geplant auf die beiden. Und Hirschfeld war dann eher so, na ja, aber und ich weiß nicht. Und Wagenfeld so, doch, unbedingt. Und dann haben sie irgendwie verabredet, einen speziellen Tag. Wagenfeld hat gesagt, ich mach das. Ich kann schießen, ich kann es machen. Hirschfeld soll die Waffe besorgen. Und dann an einem Abend geht er auch hin, um die Waffe zu holen. Und dann sagt Hirschfeld, nee, du, wir können das nicht machen. Wir machen die zu Märtyrern, wenn du die jetzt umbringst. Und Wagenfeld ist dann total zerknirscht, wieder abgezogen. Und das hat ihn ewig beschäftigt. Er hat es mit sich rumgetragen, ob das nicht doch besser gewesen wäre, die da zu erschießen. Ich meine, das ist ja so in der deutschen Geschichte ein Thema, das man immer wieder hat. Wäre es nicht besser gewesen, den Alten abzuknallen? Aber dass ausgerechnet Wagenfeld dann da solche Pläne hatte, ist doch vogelwild, oder?
Das ist krass, ja. Ob das in diesem Buch drin steht, ich hoffe es. Ich vermute aber schon. Aber das ist ja wirklich abgefahren. Wie alt war der da?
Ja, gute Frage. Warte, wann war
er jung geboren? Jung muss er ja gewesen.
Der ist, glaube ich, irgendwie so 1900 ist geboren. Ja,
24, 25 dachte der.
1925 hat er das Attentat auf Hitler geplant. Crazy, krass. Oder?
Mhm. Ja, vor allem finde ich, wenn man
aber
so Menschen...
Wenn nicht dann, wann dann? Also so in seiner idealistischen Zeit, voll. Die man hat im Leben vielleicht. Ja.
Über den Idealismus am Bauhaus haben wir in diesem Podcast schon oft gesprochen. Er zieht sich wie ein roter Faden durch die Bauhausgeschichte. Die politischen Angriffe auf die Schule in Weimar standen dazu in scharfem Kontrast und verschlimmerten sich 1925. Am Ende war das Bauhaus gezwungen, in Weimar zu schließen und nach Dessau umzuziehen. Mit dem Umzug befassen wir uns in der nächsten Folge, zusammen mit den Bauhausbüchern, die ebenfalls 1925 erschienen. Meine Gäste sind dann Marlene Barth und Johannes Breuer, HerausgeberInnen einer interdisziplinären Schriftenreihe, die sich in der nächsten Ausgabe mit dem Bauhaus aus heutiger Sicht befasst. Stay tuned!
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus. –